Der Wohlstandsbildner Podcast. Heute mit Genies, an denen sich alle orientieren, die nach ihnen kommen. Und mit den beiden Emotionen, die das Auf und Ab der Börse bestimmen. Und die gemessen werden können. Doch zuerst geht es um ein dunkles Thema in unserem Land, nämlich um Schattensteuern und Schattenkultur. Wie unsichtbare Kräfte unser Denken und Vermögen steuern. Die Zwangsgebühr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört zu den Kosten, die einem als Bürger in Deutschland so verpflichtend wie eine Steuer aufgezwungen werden. Und ich nenne diese Abgabe deshalb eine Schattensteuer, so wie es viel mehr Schattenphänomene in Deutschland gibt, die viele nicht wahrnehmen, denn das gehört ja zum Wesen des Schattens, dass es sich hier um versteckte, um indirekte, intransparente Belastungen oder Steuern handelt, die unser Denken, Verhalten, unsere Freiheit, ja und ganz gewiss unser Vermögen beeinflussen. Und wenn man es ökonomisch betrachtet, diese Schatten beeinflussen auch, wohin unser Geld fließt, freiwillig oder in dem Fall eher unfreiwillig. Damit verschiebt sich der Fokus von freien Entscheidungen hin zu gelenkter Ressourcenverwendung und nicht selten Ressourcenverschwendung. Wenn es denn so etwas wie einen Schattenindex gäbe, der diese Phänomene in ein Ranking packen würde, stünde Deutschland ziemlich schlecht da. Ich schätze im unteren Viertel der Liste. Ja, dieses Deutschland, das unsere Politiker so gern als Musterknabe für Demokratie, Transparenz und Korruptionsbekämpfung hinstellen wollen. Da ist es nicht verwunderlich, dass das am lautesten vor allem die Politiker beschwören, denen die Schattenkultur in unserem Land am dienlichsten ist. Diese dunkle Kraft ist deshalb kein Geist mehr im Maschinenraum, sie ist ganz konkret ein System im System, tief verzahnt und parasitär. Hier ein paar Beispiele dieser Schattenwelt, die übrigens in weniger entwickelten und weniger bürokratisierten Staaten auch oft weniger verbreitet ist. Da ist natürlich die Schatteninflation. Kennen wir aus vielen Folgen dieses Podcasts und aus etlichen Lektionen der Investorenausbildung, wo sich steigende Preise und damit Kosten für uns alle hinter schrumpfenden Packungsgrößen verstecken, schlechterer Qualität oder neu definierten Warenkörben vom Statistischen Bundesamt. Es ist die Enteignung mit Tarnkappe. Dann ist da die gewaltige Schattenkorruption mit den vielen Lobbyisten in Brüssel und Berlin, die das politische Geschehen maßgeblich mitbestimmen. Und wir haben natürlich eine Schattenverschuldung, Beispiel Sondervermögen oder Schulden mit so wohlklingenden Namen wie Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder Transformationsfonds, aber auch so etwas wie die Autobahngesellschaft des Bundes. Und diverse Immobiliengesellschaften spielen da eine Rolle. Und das sind Schulden im Sonntagsanzug, ja, mit denen die Regierung hofft, dass der Bürger nicht merkt, ja, dass er selbst Schuldner und Gläubiger zugleich ist. Und wir haben die Schattenpolitik mit all ihren Beratergremien, NGOs oder Thinktanks. Diese Kräfte der Schattenpolitik, ja, die formulieren Leitlinien für unser Land, ohne sich einer Wahl stellen zu müssen. Und agieren so in Hinterzimmern zwischen Einflussnahme und Pseudowissenschaft. Dann haben wir die Schattenmoral. Durch die Medien und Politik unausgesprochene moralische Normen setzen, die aber einen massiven Anpassungsdruck erzeugen. Beispiel Identitätspolitik, Corona-Kritik, die eigene politische Verortung allgemein, Willkommenskultur und Migration, Klimamoral, Ernährung. Also die Schattenmoral ist das Meinungsgewand unserer Epoche, die nicht mehr fragt, was ist wahr, sondern was darf gesagt werden. Ja, und dann ist da natürlich noch der riesige Bereich des Schattenkapitalismus. Ja, mit all seinen wirtschaftlichen Machtstrukturen, die außerhalb aller Regeln und demokratischer Kontrolle operieren. Als da wären Konzerne wie Google, Microsoft, Amazon, Großinvestoren wie BlackRock oder Vanguard. Also der ganze digitale Finanzkomplex. Aber auch Ratingagenturen gehören dazu. Der Schattenkapitalismus tut so, als gäbe es einen Markt, wo längst nur Macht herrscht. Also wenn BlackRock mitregiert, weil es an 80% aller DAX-Unternehmen Anteile hält, dann ist das aber kein Markt mehr. Das ist Macht, das ist Vorherrschaft. Aber zurück zum Ausgangsthema der Schattensteuern, um dazu noch einige Beispiele zu nennen, die viele neben dem Rundfunkbeitrag nicht auf dem Schirm haben. Alle Arten von Sozialversicherungsbeiträgen mit Pflege, Kranken- und Rentenversicherung gehören zu diesen Schattensteuern, deren Sinn man ja noch durchaus nachvollziehen kann. Schon weniger verständlich als Zwangsabgabe für alle Beteiligten sind dagegen die Kammerbeiträge für freie Berufe wie Ärztekammer, Steuerberaterkammer oder Architektenkammer. Oder Immobilien- bzw. Grundstücksbesitzer freuen sich, wenn sie ihr Schärflein ganz unerwartet bei der Erschließung und Sanierung von Straßen beitragen dürfen. Dann gibt es diverse Zwangsabgaben in der Landwirtschaft mit ihren Beiträgen an Berufsgenossenschaften oder so etwas wie Tierseuchenkasse. Und für mich als Selbstständigen und Unternehmer kommt als immer wieder neues Ärgernis alljährlich die Industrie- und Handelskammer daher mit ihrer Zwangsabgabe, die sich am Erfolg meines Unternehmens beteiligt, auch wenn ich ihre Leistungen, also die Leistungen der IHK, überhaupt nicht in Anspruch nehme. Und dann gibt es solche Kleinigkeiten wie die Zwangskosten für Inhaber einer Kapitalgesellschaft, dass sie ihre Bilanz im Sinne der sogenannten Offenlegungspflichten in den Bundesanzeiger eintragen lassen müssen. Ja, das mag ein kleiner Zwangsbeitrag sein, kostet um die 30 Euro. Der aber riesige Beraterkosten nach sich zieht, vor allem für Steuerberater. Alles Schattenkosten, denen kein Unternehmer in diesem Land entgehen kann. Wenn man das alles zusammenzählt, dann kann man schon verstehen, warum durchaus ernstzunehmende Ökonomen meinen, dass wir in Deutschland eigentlich eine Steuerlast von 80% haben. Wie gut aber, dass es eine moderne Sozialdemokratie in Form der SPD gibt, die nicht ausschließen will, die Steuern noch ein bisschen mehr zu erhöhen. Sie glaubt ja bis heute, dass man Wachstum über Umverteilung erzeugen könnte, ein Konzept, das noch nie irgendwo funktioniert hat. Aber was gibt es Schöneres als Illusionen fürs Wahlvolk? Aber eigentlich wollte ich auf etwas ganz anderes, etwas Positives abheben mit dem Rundfunkbeitrag. Doch dann kam mir der eben als Schattensteuer in den Sinn und schon hatte der Podcast ein weiteres Kapitel. Ursprünglich ging es mir um einen öffentlich-rechtlichen Sender. Ursprünglich ging es mir nämlich um einen öffentlich-rechtlichen Sender, einer der ganz wenigen in unserem Land, für den ich den Rundfunkbeitrag etwas lieber bezahle. Im Gegensatz zur ARD oder ZDF, deren Programm ich ganz überwiegend als Frechheit und ja schon als intellektuelle Beleidigung empfinde, vor allem, wenn mich diese beiden Sender politisch und kulturell indoktrinieren wollen, natürlich ohne, dass ich es merke und die dabei mein Denkorgan als Auffangbecken für Gesinnungspädagogik betrachten. Aber über diese Art Journalismus, die sich in den letzten 15 Jahren derart verbreitet hat bei uns, der nicht aufklären, sondern belehren will, über den lasse ich mich jetzt an dieser Stelle nicht weiter aus. Deshalb gibt es in der Investorenausbildung ja das kleine, aber ich denke gewichtige Kapitel darüber, woher ich meine Informationen zusammensammle, um mir eine Meinung zu bilden. Denn wer sich nicht selbst informiert, wird informiert und zwar so, wie es anderen gefällt. So, und welchen Sender der Öffentlich-Rechtlichen will ich jetzt empfehlen? Ja, natürlich. Arte. Arte, nur zur Erinnerung, ist ein Gemeinschaftsprojekt von Deutschland und Frankreich. Politisch gilt der Kanal als liberal, vielleicht leicht links und etwas grünaffin, aber noch absolut erträglich, weil ausgewogen und differenziert. Arte kann sich Ausgewogenheit noch leisten, weil es keinen Quotendruck gibt. Da ist es oft traurig, wie wenig Quote die besten Sendungen bekommen, auch weil sie zu oft viel zu späten Tageszeiten gesendet werden. Ja, vielleicht gesendet werden müssen. Dabei sind diese Sendungen einfach gut recherchiert, investigativ, mit starken Bildern unterlegt und intellektuell anspruchsvoll. Und agieren damit jenseits dieses ganzen Mainstream-Zeugs, mit dem ich mich genau 5-mal im Jahr zu je 15 Minuten vollkleistern lasse, freiwillig, nämlich wenn ich im Rahmen der Investorenausbildung in einem Hotelzimmer sitze und deshalb einen Fernseher vor mir habe, durch den ich mich hindurch seppe, um mal wieder zu staunen, womit sich noch immer ein großer Teil der Deutschen berieseln lässt. Nun, beim Studium einer ausländischen Zeitung wurde mir eine Arte-Sendung empfohlen. Für die hat der Amerikaner Ken Burns Regie geführt und er hat jede Menge Hochkaräter an Historikern und Künstlern dafür aufgeboten, dass es eine Freude ist. Und dahinter steckt auch eine amerikanische Produktionsgruppe, die schon mehrere historische Dokumentationen verfasst hat, was ich auch deshalb erwähnen will, weil aus Amerika noch durchaus Erfreuliches kommen kann. Im Fall dieser Sendung geht es um das Genie der Genies. Es geht um Leonardo da Vinci. Titel der Sendung ist Leonardo da Vinci, Schüler der Erfahrung. Link in der Podcast-Beschreibung. Das sind zwei Teile mit 4 Stunden Gesamtlänge. Und am Ende vieler bildgewaltiger Eindrücke empfindet man nur noch ungläubige Bewunderung. Auch für die Mona Lisa, für dieses Kunstwerk, das eine Frau zeigt mit etwas Landschaft im Hintergrund. Klingt simpel, dabei ist dieses kleine Gemälde undenkbar ohne all die Studien und Forschungen, Konzepte und Versuche, die Leonardo ein Leben lang verfolgt hat. Und so wie sich Leonardo als Maler an den führenden flämischen Künstlern und den Großen seiner Zeit aus Florenz orientiert hat, hat sich vieles in 500 Jahren Kunst und Forschung nach ihm an ihm orientiert. Es gibt sie einfach, diese Künstler und Geister, die ein Jahrtausend unterteilen in ein Vorher und Nachher. In der Malerei und als Vorreiter wissenschaftlicher Präzision mag das Leonardo sein. In der Musik ist es ganz gewiss Johann Sebastian Bach, in der Literatur William Shakespeare, Sokrates in der Philosophie, Isaac Newton in der Physik, Alan Turing in der Informatik, Charles Darwin in der Biologie. Alle diese Köpfe stehen für unerreichte Exzellenz. Da kommt so viel Talent, so viel Disziplin und Fleiß bis zur Selbstaufgabe zusammen, dass man gut daran tut, sich mit ihren Biografien zu beschäftigen. Einfach in der Hoffnung, nur einen Hauch Inspiration von diesen geistigen Giganten, und möge er noch so winzig sein, ins eigene Denken und Tun überführen zu können. Inspiration ist für Wohlstandsbildner doch auch immer ein Thema, und deshalb heute diese ausdrückliche Empfehlung in einem Wohlstandsbildner-Podcast. Auch wenn Leonardo da Vinci nicht unbedingt für finanzielle Bildung steht, er konnte ja vieles, aber Zeit für seine Finanzen hatte er nicht. Dazu war er viel zu sehr mit Forschen und Malen beschäftigt und damit sein Geld auszugeben für die vielen anderen Disziplinen, für die er sich interessiert hat. Immerhin, er war so erfolgreich, dass er dann doch einiges zum Vererben übrig hatte. Aber um das Kapitel doch noch etwas wohlstandsbildnerisch abzurunden, will ich mal darüber nachdenken, welchen großen Geist die Finanzwelt hervorgebracht hat, der es geschafft hat, unser Zeitalter in ein Vor- und ein Danach einzuteilen. Mir fallen da 2 Namen ein, wobei ich einen als Zeus im Olymp der Finanzgötter favorisiere. Der eine Name ist Harry Markowitz, der den meisten wenig sagen wird, aber als Entwickler der modernen Portfoliotheorie mit der These, dass die Nicht-alles-auf-ein-Pferd-setzen-Theorie als Strategie sinnvoll sein kann, ja, mit dieser Theorie hat er die Finanzwelt und alle nachfolgenden Denker wirklich prägend beeinflusst, obwohl es, ja, aus heutiger Sicht so simpel klingt. Mein Zeus aber, das ist Benjamin Graham. Er kam ja in dieser Podcast-Reihe schon öfter zu Ehren. Graham ist nicht nur der Lehrer gewesen von einem unserer schillerndsten Investoren der Neuzeit, Warren Buffett. Er ist vor allem der Vater der Value Investing Philosophie. Und wenn ich Graham jetzt als größten Geist der Finanzwelt ernenne, da gebe ich zu, dass ich meinem Versuch eines aufklärenden Journalismus hier etwas Belehrung und persönliche Gesinnung hinzufüge. Aber ich mach's ja wenigstens öffentlich, um keiner Schattenmoral anheimzufallen. Ich finde nämlich Grahams Einfluss wichtiger denn je, einfach weil unsere Finanzwelt durch überspekulative Hasardeurelemente ganze Länder, Kontinente, ja, und vielleicht den gesamten Planeten gefährden. Und daher gehört sein Ansatz mehr denn je gewürdigt, denn auf eine mir sympathische, weil ganz natürliche Weise hat er Profitdenken in Verbindung gebracht mit Wertebewusstsein. Value Investing, dass sich eben Gewinn und ein innerer Wert nicht widersprechen müssen, sondern einander ergänzen können. Und so hat Graham auch dazu beigetragen, dass die Kategorien Investition und Spekulation sauber voneinander getrennt werden können. Spekulation beruht auf nichts anderem als auf Gier, während Investition etwas Nützliches tatsächlich voranbringt im Sinne einer Wertschöpfungskette. Dieser Graham wollte Investoren zu denkenden Menschen machen und nicht zu Spielern. Ohne dass das seine Absicht war, wurde er so zum ethischen Korrektiv, und das in einer entfesselten Finanzwelt. Als der Mann, der Gier Zügel anlegte und der gezeigt hat, dass finanzielle Intelligenz wertebewusste Integrität nicht nur erträgt, sondern braucht. Reden wir nun über Emotionen und Aktien. Wie beides zusammenhängt, das ist in den letzten wirren Wochen rund um die zweite Präsidentschaft Donald Trumps besonders gut sichtbar geworden, denke ich. Der Aktienmarkt ist nun mal die Plattform, auf der sich die meisten der kleinen bis halbwegs großen Marktteilnehmer tummeln. Ja, und sogar einige institutionelle Investoren auch, einfach aufgrund ihrer schieren Geldmacht, die auch nach Liquidität, ja und nach Repräsentanz an den von jedermann einsehbaren Börsen verlangt. Ja, und diese bunte Mischung, diese Mischung aus Plankton, wie ich den typischen Kleinanleger mit seinem ETF an der Börse bezeichnen würde, über kleine Makrelen, Thunfische, die immerhin sowas wie ein Risikomanagement und eine Strategie haben, dann weiter hoch über Robben, Haifische und Orcas bis hinauf zu den wenigen Walfischen, die keine natürlichen Feinde an der Börse haben. Diese seltsame und immer hoffnungs- und energiegeladene Mischung unterschiedlichster Marktteilnehmer, auch mit unterschiedlichster Kompetenz, diese Mischung ist der Grund dafür, dass ich mich als Wohlstandsbildner noch immer für die Börse interessiere, obwohl ich bekanntlich kein Freund der Börse bin, als Plattform für Massenspekulation. Da gibt es nun eine spannende Kennzahl, einen Index, der einem auf einen Blick zeigt, wie gerade die Stimmung ist, unter diesen Pinguinen, die dicht aneinander gedrängt stehen und ohrenbetäubend laut schnattern, so wie im Moment in diesem irrsinnigen Auf und Ab und Rein und Raus der Zölle, die Donald Trump verhängt. Es geht um den Fear and Greed Index von CNN. CNN? Das ist bis heute einer der glaubwürdigeren amerikanischen Nachrichtensender, der 1980 von Ted Turner gegründet wurde und der rund um die Uhr Nachrichten und Live-Berichterstattungen sendet und das durchaus mit internationaler Reichweite. Dieser Index versucht nun, die vorherrschende Stimmung am Aktienmarkt einzufangen. Wie macht er das? Er kombiniert 7 verschiedene für die Börse hochrelevante Indikatoren. Ich will diese Indikatoren wenigstens mal erwähnt haben, ohne jetzt explizit auf sie einzugehen, denn das würde den Rahmen sprengen. Die, die an den Börsen investiert sind und sich deshalb vielleicht auch für die Börse interessieren, die werden wissen, wovon bei diesen Stichworten die Rede ist. Die 7 Indikatoren, die CNN heranzieht und vermixt, die lauten Aktienkursmomentum, Aktienkursstärke, Aktienkursbreite, Put- und Call-Verhältnis, Volatilität, Nachfrage nach sicheren Häfen, Nachfrage nach Ramschanleihen. Natürlich, in der Beschreibung zu diesem Podcast findet ihr den Link direkt zur Website von CNN, die diese 7 Indikatoren mit Charts einzeln, ja und wirklich eindrücklich aufführt und dabei rechts oben einblendet, welche Emotion gerade vorherrscht. Und das sind die Emotionen, wie der Index selbst schon sagt, Angst oder Gier, Furcht oder Gier. CNN hat dafür eine Skala von 0 bis 100 eingerichtet. Ein Wert unter 25 steht für extreme Angst, 25 bis 45 nur für Angst, 45 bis 55 wäre ein neutraler Zustand, 55 bis 75 ist gierig und alles über 75 lässt auf extreme Gier schließen. Heute, wenige Tage vor Aussendung des ersten Podcasts im Mai, steht der Index auf 4 mit dem Wert 38, nachdem sich Trump mal kurzzeitig etwas beruhigt hatte. Vor wenigen Wochen, und das war wirklich spektakulär, da stand er auf dem Wert 6. Da war die Furcht also extrem. Aber, wie wir bei Trump wissen, das kann sich ja stündlich ändern, ja minütlich eigentlich. Den ganzen letzten Wochen gemein ist aber, dass der Index so häufig so niedrig lag, ja wie man es sonst eigentlich nur von wirtschaftlichen Depressionen und Rezession kennt, von Krieg und großer Unsicherheit, massiven Finanzkrisen und wirtschaftlichen Einbrüchen der großen Volkswirtschaften. Aber wir sehen, in der heutigen Zeit reicht ein Donald Trump mit seinem Hü und Hott, um die Börsenkurse auf- und abzusatteln wie ein Pferdchen, gerade so, wie es ihm passt. Deshalb, für mich ist dieses Spiel schon lange nicht mehr seriös. Werthaltig war es ja schon lange nicht mehr, aber jetzt ist es auch etwas lächerlich geworden. Und doch stecken viele noch immer Milliarden in Summe dort hinein. Nun, wie zuverlässig ist jetzt dieser Index? Ich verwende ihn, wie die meisten Investoren, eher als Kontraindikator. Heißt, Phasen extremer Angst sind Kaufchancen. Aber jetzt nicht an der Börse, sondern auch für alles jenseits der Börse. Extreme Gier spricht eher dafür, abzuwarten oder zu verkaufen, wenn sich überhaupt etwas zum Verkauf anbietet. Und so betrachtet versteht man das Verhalten Warren Buffetts im Moment mit seinen 300 Milliarden Dollar in Cash-Position vielleicht etwas besser. Nun, egal, ob wir es mit guten, schlechten oder mit verrückten Donald-Trump-Zeiten zu tun haben, launisch volatil bleiben die Märkte so oder so, denn irrationale Kursbewegungen sind nun mal Teil ihrer Natur. Bei uns Wohlstandsbildnern mit einer eher auf Jahrzehnte ausgerichteten Kontinuität läuft das ja anders. Wir bleiben besonnen, informieren uns und treffen Entscheidungen. Möglichst Entscheidungen, die auf langfristigem Wohlstand basieren und nicht auf kurzfristigen Emotionen. Als ganz kurzes Genusselement zum heutigen Abschluss mag ein Wortspiel als Zitat dienen, das gerichtsmedizinisch gar nicht so selten eine Rolle spielt. Ich selbst aber habe das Zitat auf einer Weinprobe kennengelernt, als es um die Neuzüchtung einer Rebsorte ging. Und da passt es gut hin, denn es lautet: Mamas Baby, Papas Maybe. Und genauso mag das auch sein mit den Kursbewegungen an der Börse. Man weiß zwar, was man im Depot hat, aber man weiß nicht immer, wer der Vater der Bewegung war. Angst? Gier? Oder doch nur Donald? Tschüss, ade und auf Wiederhören in 2 Wochen. Euer Andreas, der Wohlstandsbildner.